Herzlichen Glückwunsch, Sie sind bei Channelcast gelandet.
Ja, Glückwunsch.
So, plink, lang, plung.
Für alle, die live draußen zuhören, die sind vielleicht jetzt etwas verwundert. Wir haben heute ein technisches Problem. Das Intro startet nicht. Und für alle, die später dann anhören, können aber beruhigt sein, weil wir es natürlich davor schneiden. Die hören es dann auch ganz gewohnt. Ja, herzlich willkommen zur Folge 16 von Channelcast. Wir haben eine kleine Pause gemacht, war dadurch bedingt, dass wir keinen gemeinsamen Termin gefunden hatten in der letzten Zeit, wo wir uns mal wieder zusammensetzen, um ein bisschen zu podcasten. Deswegen war eben die kleine Pause. Wir haben uns aber vorgenommen, dafür auch im August eine Sendung zu machen. Denke, dass wir das schaffen. Das hatten wir im letzten Jahr nicht hinbekommen, aber dieses Jahr klappt es vielleicht. Im Studio begrüße ich wie immer den Damian. Servus, Damian. Servus,
hallo, grüß Gott.
Und den Andreas.
Servus, Christian. Servus, Damian. Servus. Andreas. Servus in die Runde.
Genau. So, dann lass uns mal schauen, was so alles aufgelaufen ist. Wir haben schon ein paar Sachen. Nämlich fangen wir mal mit der Post an. Wir haben Post bekommen, zwei Packerl sind uns zugeschickt worden und Damian packt die mal aus. Oder trinken wir vorher noch?
Trinken wir erst mal.
Ach komm, wir trinken erst mal was.
Komm. Zum Wohl.
Andreas hat Club Mate besorgt wieder.
Oh ja, der Kühlschrank ist gut gefüllt.
Super.
Schön kühl.
Oh.
Soll ich mal aufmachen?
Ja, brauchst du eine Schere?
Ich glaube, ich kriege das einfach mit der Kraft meiner Finger hier. Zack.
Das war der Finger.
Und jetzt nochmal hier. Und hey. Hey, was ist das denn? Nervennahrung. Das ist klasse.
Nervennahrung?
Nervennahrung bedeutet in diesem Fall.
Nervennahrung steht drauf.
Irgendwie so Nüsse, Nuss und Schokolade.
Nüsse und Schokolade.
Tapferkeit.
Getreideschokoladen.
Tapferkeitstoffees. Die brauchen wir vielleicht noch im weiteren Verlauf der Sendung, diese Tapferkeitstoffees.
Ja,
sehr wenn gut. Wir zu bestimmten Themen kommen.
Ja.
Und von wem haben wir das denn zugeschickt bekommen?
Lass
uns mal hingucken hier auf den Beipackzettel. Das ist mit freundlichen Grüßen. Ach, von Herrn Schickram.
Ach, schau an.
Ja, vielen Dank, Herr Schickram.
Ja, ganz herzlichen Dank, treuer Hörer.
Von genau. Schickram und Feller in Schwandorf.
Grüße in die Oberpfalz.
Super, das können wir.
Ja, das Oberpfalz, nicht mehr Niederbayern.
Ach so, Entschuldigung, Oberpfalz. Oh, sind die hier ganz empfindlich.
Ne? Ja, das kannst du aber glauben.
Der ist heute gar nicht im Chat. Schicko ist normalerweise immer da.
Der ist heute nicht im Chat.
Nee.
Oh, hoffentlich.
Vielleicht kommt er ja noch.
Hoffentlich klappt's dann überhaupt.
Mit was?
Mit unserer Sendung, wenn er nicht dabei ist.
Ach so, ja, ich glaube, aufgezeichnet wird.
Ich meine, der bestvorbereitete Hörer ist doch immer Herr Schickram. So, jetzt haben wir noch ein zweites.
Kann da draußen mal jemand fragen, ob man uns hören kann. Ja?
Wir haben noch ein zweites.
Ja.
Ich mach's mal auf.
Mhm. Amazon-Packel.
Ganz recht. Da heißt immer noch nicht Udo Lindenberg. Sondern das ist, hey, Rupert Sheldrake, 7 Experimente, die die Welt verändern könnten.
Ja, genau.
Lass mich raten, wer sich das gewünscht hat. Christian.
Richtig. Richtig, das habe ich mir tatsächlich gewünscht.
Ganz schön klein gedruckt. Da braucht man gute Augen, um das lesen zu können.
Wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen.
Was interessiert dich daran?
Ja, wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen was dazu erzählen, warum das auf der Wunschliste gelandet ist. Das ist ein Buch, das ich früher mal hatte und in meinen jungen Studienjahren mal gelesen habe und das dann bei irgendeiner der vielen Umzüge durch ganz Deutschland, die ich ja hinter mir habe, ich habe ja mal im Ausland gewohnt, in Ulm.
Toller Wetter.
Im Regenland.
Haben sie dich echt zurückgelassen?
Ich sage dir, Ulm, Schwabenland, mein lieber Herr Gesangsverein, eine nette Anekdote dazu. Als ich den ersten Tag in Ulm war, im Kollegenkreis, in der Früh, wisst ihr, was die in der Früh als allererstes gemacht haben? die haben die Tagespresse ausgewertet nach Prospekten vom Bauhaus, Baumarkt, Obi, alles, was da so eben an Flyern immer drin liegt. Ja. Ob es wieder irgendwo etwas günstig gibt. Und dann sind die abends, es ist kein Witz, abends mit dem Daimler, mit dem Anhänger hinten dran zum Obi runtergefahren, haben drei palettenweise Kacheln gekauft, die keine Sau gebraucht hat, aber die waren halt günstig, ne? Und die hat man dann beim Schwager oder irgendwo deponiert, der halt dann in absehbarer Zeit mal baut. Also das
finde ich total nett.
Aber ich habe auch gelernt, dass die Schwaben nicht geizig sind, wie immer behauptet wird. Für die ist immer nur wichtig, dass es günstig ist. Also dass es irgendwo günstiger
kriegt. Das ist ein erheblicher Unterschied.
Ja, und um zurückzukommen auf das Buch, also das habe ich damals gelesen, fand ich das sehr beeindruckend. Der Rupert Sheldrake ist ein Professor, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Universität, und der hat sich 7 Experimente ausgedacht, von denen er glaubt, wenn man die mal unter Laborbedingungen sozusagen durchführen würde und Erkenntnisse daraus zieht, hätte das einen sehr großen Einfluss auf die Menschheit im Prinzip oder auf die Wissenschaft insgesamt. Er sagt, eins der Experimente, dem er zum Beispiel mal gerne nachgehen würde, ist, jeder kennt es, man sitzt in einem Raum, ja, und die ganzen Reihen nebeneinander und hinter einem sitzen Leute und vor einem sitzen Leute. Und Leute entwickeln das Gefühl dafür, dass ihnen jemand in den Nacken starrt. Also wenn jemand hinter dir sitzt und dir dauernd in den Nacken starrt, merkst du das sozusagen irgendwann und drehst dich um, weil du ein unangenehmes oder irgendein Gefühl in dir verspürst. Und da sagte Robert Sheldrake, das ist so ein Phänomen, das ist bis heute ungeklärt, das sollte man mal experimentell nachstellen und mal versuchen, warum das so ist. Also möglicherweise liegt das natürlich in der Vergangenheit, also wir als Höhlenmenschen hatten irgendwie einen Instinkt, der uns davor bewahrt, dass uns ein Raubtier auflauert oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Der Robert Sheldrake ist auch derjenige, der davon spricht, dass es, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie die heißen, er spricht von bestimmten Wellen, die es gibt, in denen das Wissen, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an.
Sind das nicht diese morphogenetischen Felder?
Morphogenetischen Felder, richtig.
Daher kenne ich das.
Und da gibt es ja dieses Phänomen, das wird, glaube ich, in dem Buch auch beschrieben, von den Meisen, die in London umherfliegen und die es gelernt haben, die Milchflaschen, die vor die Häuser gestellt werden, so wie das, weiß ich nicht, ob es heute immer noch so ist, in London früher war es jedenfalls so, die hatten so eine Alukapsel oben
drin. Ja, die kenne ich auch noch.
Diese Meisen hatten es gelernt, diese Alukapseln aufzumachen und dann an die Milch ranzukommen. Und interessanterweise haben Meisenpopulationen in großer Entfernung plötzlich auch das gekonnt und man weiß eben bis heute nicht, wie diese Information weitergewandert ist und, und.
Das sind diese
morphogenetischen Felder. Genau, und das ist der Robert Sheldrake und der hat dort eben 7 sehr schöne Experimente beschrieben, wo er sagt, das sollte man mal machen.
Du, aber das ist ja gar nichts Neues. Also ich weiß, dass ich das während meines Studiums nicht gelernt, aber damit in Kontakt gekommen bin und das ist ja jetzt auch schon...
Das ist schon
30 Jahre her, fällt mir da gerade auf. Verfluchtes.
Ich schau mal nach, wann das
Teufel.
Wann das rausgekommen ist, das steht doch da eigentlich immer drin, oder?
18 Uhr geht der Bus. Was soll das heißen?
94.
Hä? Andreas.
Was?
18 Uhr geht der Bus? Was soll das sein?
Wer hat das geschrieben?
Ich. Achso, wir sollen uns beeilen.
18 Uhr geht der Bus?
Wir sollen endlich mal zum Thema kommen.
Kommt in die Gänge.
Übrigens, das Buch das Buch ist auch von Herrn Schickram.
Ah. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schickram. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Ich wollte es mir schon lange immer wieder mal besuchen und jetzt haben wir es endlich wieder. Studierte Naturwissenschaften an der Universität von Cambridge und Philosophie an der Harvard University und ist promoviert und so weiter. Ein ganz schlauer Mann eigentlich, ne? Und dieses Buch erschien erstmals 1994.
Ja gut, dann hat er vorher aber auch
oder schon. Oder 90 hat er auch schon darüber geschrieben, ja. Das Gedächtnis der Natur war 1990, das dürfte wahrscheinlich.
Nee, ich habe 1980 studiert, also 79 fing ich an.
Mhm. Echt?
Ich habe 78 Abi gemacht, dann habe ich Bundeswehr. Und dann bin ich
90.
Ja. Sehr zielschreibig.
Ja. Ja, klasse. Da freue ich mich. Ganz herzlichen Dank. Endlich mal wieder Gelegenheit, was zu lesen. Und ich werde dann vielleicht so im Laufe der Zeit mal von dem ein oder anderen Experiment erzählen, was es sich da so vorstellt.
Mhm.
Ja, für alle anderen, die uns noch was zuschicken wollen, auf der Website channelcast.de gibt es unsere Wunschliste. Dort haben wir alle drei Sachen draufgepackt, die wir gerne hätten. Und da darf man uns auch fleißig Sachen zuschicken. So, das zweite Thema, was ich mir nur noch notiert habe zum Einstieg, ist das Hörertreffen. Da wandert mein Blick Richtung Orga-Team, Andreas.
Ja, ich habe davon schon gehört.
Wir haben dich quasi
so schnell
per Akklamation, ist
man das Orga-Team.
Per Akklamation,
das ist ja echt
zum Orga-Team gemacht.
Ja, das ist okay.
Also Feedback ist reichlich da.
Ich habe mir das Ergebnis angeschaut. Das Feedback ist sehr positiv und das danach, dass wir das in Kürze machen sollten.
Genau.
Und mein Vorschlag als Orga-Team wäre, das wirklich in Kürze zu machen, nämlich innerhalb der nächsten circa 4 Wochen, bevor nämlich du in Urlaub gehst, Christian.
Ja.
Du gehst Ende August in Urlaub und es wäre gar nicht so doof, wenn wir es vorher hinkriegten. Bis zum, also ich glaube, die Kunst an der Sache wird, einen Termin zu finden. Mhm. Und die nächste Kunst, wenn wir einen Termin gefunden haben, wird für mich das zu organisieren. Aber das wird wohl zu machen sein.
Also angedacht ist, dass wir es eventuell in einem Biergarten machen, allerdings nicht in einem der überlaufenden Münchner Biergärten, die es ja zahllos gibt, sondern da ein bisschen was Ruhigeres suchen, wo wir auch die Option haben, wenn es regnet, dass wir reingehen können. Dass
wir uns drinnen setzen können.
Dass wir uns da verköstigen können, was zu essen kriegen und was zu trinken kriegen können. Und ich denke, es wird hauptsächlich darum gehen, dass wir uns alle miteinander unterhalten können und Networking machen können.
Exakt.
Also Termin geben wir bekannt, as soon as possible. Da bitte einfach uns auf Twitter folgen oder Facebook schauen oder Xing oder LinkedIn. Wir sind ja da überall unterwegs. Wenn wir das bekannt geben, auch auf der Website. Und wir werden dann sicherlich ein kleines Formular einrichten, wo man mal Name und Adresse oder E-Mail-Adresse hinterlassen kann, so dass wir euch dann benachrichtigen können.
Genau, das wird dann auf allen Kanälen rausgehen.
Ja, das denke ich auch, ist ganz gut.
Vielleicht nochmal von mir auch eine Bemerkung zur letzten Sendung. Wir hatten ja damals den Gast in unserer letzten Sendung, Günter Schiessel. Und da haben wir eigentlich auch anschließend gutes Feedback drauf bekommen.
Absolut.
War eine echte Bereicherung so. Und das könnten wir doch eigentlich immer mal wieder mal machen. Ne?
Also
ich finde das auch sehr schön, weil das bringt nochmal wieder eine neue Sichtweise und neue Erkenntnisse und fände ich gut.
Ja, absolut. Kann ich auch nur unterstreichen. Also wir haben noch ein viertes Headset zur Verfügung. Das heißt, wir haben auch noch einen Platz hier am Tisch, wo sich noch jemand dazugesellen kann. Und wenn jemand sagt, Mensch, da hätte ich mal Lust, mit den Jungs ein bisschen mitzuquatschen, einfach melden bei uns. Und finde ich auch eine gute Idee. Gerade uns, die wir immer nur an der Oberfläche kratzen hier.
Genau.
Müssen da mal unserem Lehrauftrag ein bisschen nachkommen.
Lehrauftrag? Dass jemand ein bisschen
haben wir einen Lehrauftrag?
Dass ihr ein bisschen tiefer in die Sendung kommt.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Du meinst mit EH geschrieben.
Genau.
Okay.
Richtig. So, und das Dritte, was ich noch aufgeschrieben habe, nur der Hinweis, Channelcast gibt's jetzt auch mit Kapitelmarken. War ja gerade so in der Anfangszeit immer wieder der Wunsch, dass Leute gesagt haben, oh, das ist mir einfach zu lang, ich will keine 3,5 Stunden hören, was ich auch verstehen kann. Mein Argument war ja dann immer, dann hör's halt nicht auf einmal, sondern hör's halt ein paar Tage lang. So mache ich auch bei den Podcasts und ich höre es ja regelmäßig im Auto auf dem Weg in die Arbeit und von der Arbeit weg oder wenn ich sonst wo unterwegs bin. Jetzt ist es jedenfalls vollzogen. Die letzte Folge, die eben mit dem Günter Schiessel, liegt jetzt auch in einer Version vor mit Kapitelmarken. Ist schön übersichtlich. Man kann jede beliebige Stelle im Podcast sozusagen anspringen. Da steht dann das jeweilige Thema drüber. Klickt man drauf und landet dann an der entsprechenden Stelle. Jetzt steht auch daneben, wie lange das dann geht. Unterstützt werden diese Kapitelmarken von sämtlichen Smartphones, egal ob es iPhone oder sonst irgendwas ist. Wenn man es da drauf packt, hat man Kapitelmarkenunterstützung. iPad natürlich, iPod Touch natürlich und auf dem PC gibt es 2 Programme, die ich hier empfehlen kann. Das eine ist QuickTime, kostenlos von Apple, gibt es für Windows und auch macOS und das andere ist der VLC Player, auch sehr bekannt, auch Freeware, auch für macOS und Windows. Und das schmeißt man da ganz einfach rein und dann hat man auch die Kapitelmarken und kann sich da durchhangeln. Auf der Website selber klappt es noch nicht, was dem Umstand geschuldet ist, dass diese ganzen Browser alle nicht, ja, ich will es nicht sagen kompatibel, aber halt unterschiedlich mit Dateien umgehen können. Und da gibt es jetzt noch kein einheitliches Format sozusagen. Das wird mit HTML5 kommen, der nächsten Generation. Da gibt es auch schon ein paar Projekte, die das versuchen umzusetzen, dort einen Player mal zu basteln, der dann auch die Kapitelmarken unterstützt. Ich bin da dran habe da auch ein bisschen was dazu geschrieben bei uns auf dem Blog und ja, denke, dass das im Laufe des Jahres dann dort auch noch integriert werden kann und dann alle zufrieden sind, weil man die einzelnen Gesprächseinheiten sozusagen dann auch direkt anspringen kann. Mhm. Genau. Mhm. So, jetzt sind alle glücklich und zufrieden. Und ich muss jetzt nur immer aufpassen, dass ich wieder die Marke da immer setze, weil sonst habe ich wieder stundenlange Arbeit. Und wir kommen zu unserem ersten Thema aus dem Bereich Aktuelles und Personalien. Und da habe ich ja schon gleich mal lachen müssen, wie ich die Überschrift gesehen habe. Da steht dort Chefwechsel bei Also Actevis, Gedankenstrich, welcher Chefwechsel? Und da denke ich mir, solche Einträge können nur der Damian machen, oder?
Das ist völlig korrekt. Die Überschrift, die stammt tatsächlich von mir. Und das Thema ist ja fast jetzt schon gar nicht mehr aktuell, weil es ist ja schon eine ganze Weile her.
Trotzdem müssen wir noch drüber reden.
Trotzdem sollten wir auch noch drüber reden, finde ich, weil das ist ein Thema, was ja doch auch wirklich wichtig und relevant ist. Ich meine, wenn der CEO eines der größten Distributoren das Unternehmen verlässt, da können wir das nicht einfach so unkommentiert geschehen lassen, denke ich.
Das ist so.
Und es ist auch eigentlich so eine ganz tolle Überleitung, finde ich, von unserem vorhin, von dem Thema, wen wollen wir mal als Gast einladen. Ich denke, Klaus Hellmich wäre mal echt ein interessanter Gesprächspartner. Der hat ja jetzt dann auch Zeit.
Ja, ist richtig.
Und ob er was sagen würde, das weiß ich nicht. Da müssen wir ihm wahrscheinlich hier mit den Tapferkeitstoffis erst füttern oder der Nervennahrung von Herrn Schickram, dann könnte da was draus werden. Also jeder weiß ja, um was es geht. Actevis-Chef Klaus Hellmich ist nicht mehr an Bord. Der bisherige COO Herr Möller-Hergt hat das Ruder übernommen. Ich habe dann deshalb etwas süffisant welcher Chefwechsel hingeschrieben, weil draußen eigentlich sowieso Möller-Hergt als der Herrscher aller Reusen bei Actevis angesehen wurde und wird. Und ich hatte dann in meiner begleitenden Kolumne auch geschrieben, dass der Chef, dass er jetzt auch offiziell die Chefposition übernommen hat. Ganz böse Stimmen draußen haben gesagt, ja, der Klaus Hellmich, der hat sowieso nur noch Zeitung gelesen, hat sonst nichts mehr gemacht und der hat einfach keine Lust mehr gehabt. So ist das dann halt dann dazu gekommen. Die spannende Frage finde ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Also gerade im Management. Jetzt der Möller-Hergt hat die CEO-Position jetzt übernommen. Er hat in Personalunion weitere Aufgaben, unter anderem des Deutschland-Geschäftsführers. Die Frage ist, will er das so weiter handhaben? Geht das überhaupt, wenn es vernünftig werden soll? Oder muss er da nicht auch, sagen wir mal, im Unterbau was tun, was nach meiner Überzeugung ganz bestimmt der Fall ist? Also da muss etwas passieren. Und ich denke nicht einfach nur irgendwie so Alibi-Sachen, dass er irgendeiner der Bereichsleiter da pro forma einen Geschäftsführertitel gibt und damit ist gut, ja, sondern da muss dann wirklich auch jemand installiert werden, der
operativ,
der die Kompetenz und ich sage auch mal ganz auf Deutsch die Eier in der Hose hat, das dann umzusetzen. Überhaupt ist es halt so, der Aderlass bei Also Actevis ist in dem letzten Jahr groß gewesen und offensichtlich geht er auch weiter.
Ja,
ja, also ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob ihr es bestätigen könnt, ob ihr es auch gehört habt, dass Oliver Kaiser das Unternehmen verlassen wird per Ende September offiziell und andere sitzen wohl auch schon auf gepackten Koffern. Und was mich wirklich nachdenklich macht, ist, man liest und hört nichts über Neueinstellungen. Also Neueinstellungen auf Management, auf Top-Management-Ebene. Und das könnte wirklich auch nochmal ein Problem werden, wenn es stimmt, was man mir so zuträgt, dass nämlich Dröge als Investor in das Unternehmen gerne das Unternehmen im nächsten Jahr wieder verkaufen möchte. Schon im nächsten Jahr. Und dann muss ja der neue Anteilseigner, dem muss ja irgend auch eine Geschichte, eine Story erzählt werden. Und der fragt erstmal, wer ist denn das Management? Und dann haben wir da plötzlich einen CEO, der ist vom alten Investor erst vor relativ kurzer Zeit installiert werden. Der ehemalige CEO, der das Unternehmen jahrelang begleitet und auch entwickelt hat, ist nicht mehr an Bord.
Ja.
Im Management, was unterhalb der Top-Führungsebene ist, hat es einen enormen Aderlass gegeben. Also fragt doch jeder potenzielle Käufer, wer führt denn das Unternehmen dann? Was habe ich denn da dann überhaupt für ein Management, was das Unternehmen weiter in die Zukunft bringen soll? Und da denke ich, das ist eine schwierige Lage, in die sich das Unternehmen selber gebracht hat. Mhm. Bin ich sehr gespannt.
Mhm. Also was man ja auch nicht außer Acht lassen darf, und das unterstreicht ja die Aufgabenstellung, der Möller-Hergt ist ja gleichzeitig auch Generalbevollmächtigter bei Dröge.
Ja.
Das heißt, der hat ja auch eine wichtige Aufgabe bei Dröge und wird sicher nicht mit zum Verkauf stehen, wenn Dröge eine allzu Aktives weiterverkauft.
Ach, also
das wird keine Option sein. Und eins muss man auch mal sagen, die Gerüchteküche brodelt im Moment so wild. Hm. Das ist schon echt der Hammer. Also was man im Moment hört, wer den Laden verlässt, wer da Geschäftsführer werden soll, und das ist schon wirklich wild. Und ich denke, da steht schon dann demnächst mal eine Klärung bevor.
Ja.
Also, und im Moment hörst du ja gar nichts. Ich glaube, der nächste Termin, den es gibt, ist eine Aktionärsversammlung oder eine
Bilanz.
Die muss jetzt irgendwann sein, gell?
Ja.
Juli?
Ja, die ist 22. jetzt, Juli, ja.
Die ist jetzt in unmittelbarer Zukunft.
Das wäre Sonntag.
Ja, oder um den Dreh jedenfalls rum.
Also, Habe ich auch im Kopf, unlängst.
Ja.
Also das
ist aber in Zürich wieder, ne?
Das ist so eine Schweizer Geschichte. Da sitzt ja die AG.
Mhm.
Und da bin ich auch schon mal drauf gespannt. Und der nächste Termin ist dann Gäubodenfest in Straubing. Ja. Und also das ist schon im Moment wirklich sehr spannend.
Ja. Es gab ja auch wer die Medienberichterstattung rund um Schlecker auch verfolgt hat, da war ja auch bekannt geworden, dass Dröge ja auch
sich für Schlecker interessiert hat,
dann letztlich aber ja sein Angebot auch zurückgezogen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und da war ja auch die Rede davon, wenn Dröge Schlecker zugeschlagen bekommen hätte, wäre Gustav Möller-Hergt dann
nach Schlecker
gegangen und hätte dort die Schleckerkette sozusagen saniert oder neu aufgebaut oder was auch immer man mit dem Unternehmen oder mit der Kette dann vorgehabt hätte, dann wäre also Actebis hätte ja dann eh das Problem gehabt, dass es dann niemand gibt, der dieses Unternehmen sofort führt. Ne?
Also denke ich auch, da steht eine Regelung unmittelbar an.
Ja.
Unmittelbar. Und es muss
einfach passieren. Ne?
Meines Erachtens wirklich, wirklich schnell gehen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Absolut.
Ja. Also in diesem Zusammenhang, wenn ihr da, sagen wir mal, diesen Abschnitt abgearbeitet habt, habe ich noch eine interessante Info für euch, eine amüsante, so ist das Richtige. Und zwar habe ich das jetzt für mich mal so getitelt, Möller-Hergt, der Fackelkandidat.
Wie kommst du da drauf?
Ja, ich habe hier den Link auch euch mitgeschickt oder eingetragen in unserer Themenplanung. Der Kollege Möller-Hergt, der hat die olympische Fackel getragen.
Ja.
In London.
Jo.
Ich habe hier den Link auf einen Artikel in der Soester Anzeiger.
Ernst?
Soester trug olympisches Feuer durch England.
Kannst du ihn mal in den Chat schmeißen?
Bitte?
Kannst du dir den Link in den Chat schmeißen?
Ihr wisst, dass das live zu verfolgen ist im Internet?
Nee, das wusste ich nicht.
Jetzt der Fackellauf.
Ja, der Fackellauf und mit den einzelnen Etappen. Und man kann auch, die Adresse heißt London2012.com.
Also.
London2012.com. Da gibt's eine Seite, wo man wirklich sehen kann, wo die Fackel getragen wird.
Ah, ja.
Da war auch der Gustavo Möller-Hergt zu sehen, der die Fackel ein Stück getragen hat. Ich habe das mal recherchiert. Das ist die Samsung ist doch ein Sponsor der Olympiade.
Ich denke, dass das so zusammen zustande gekommen ist.
Genau. Und er hat die Fackel getragen. Und da waren noch einige andere aus der IT-Branche, die auch die Fackel getragen haben. Aber wann ist denn das gewesen? Vorgestern oder
das,
so?
Das muss jetzt gerade gewesen sein.
Vorgestern gegen abends war zu sehen. Und es hatte irgendwie mittags die Fackel auch mal getragen, hier von ehemals Tech Data, die Isabelle Robusson.
Tatsächlich?
Tatsächlich, hatte ich gesehen. Ah, hatte ich gesehen, wie die mit der Fackel auch lief. Das ist interessant, die Fackel darfst du dann behalten.
Ja, die
darf man behalten. Und den Anzug auch.
Ah, ja.
Das ist alles so spezial, einmalig. Und es gibt für jeden Fackelträger uns ein Loch in dieser Fackel. Die hat da oben so Löcher, wo das Feuer dann. Und das für jeden Läufer ein Loch. Und ich glaube, es sind um die 8000 Läufer.
Boah.
Die da mitmachen. Und es ist aber tatsächlich so, der Lauf geht nur durch die Städte. Und es geht dann anschließend über Land immer im Bus so ein Stück und dann wieder durch die Stadt. Immer so Schrittchen. Weißt du, das muss ganz irre sein.
Schicko sitzt im Bus und trotzdem kann er hier uns zuhören. Also
Der Schicko hat nämlich seit Zeiten ein iPhone.
Ah, okay.
Ich hab ihn auf einer Veranstaltung getroffen und sag, Mensch, und dann sagt er, ja, habe ich jetzt ganz neu und ich kann jetzt auch meine E-Mails da. Und dann habe ich ihm nämlich auch gesagt, aber zur Diskussion über die Telefone kommen wir, glaube ich, im hinteren Teil, habe ich auch gesagt, ich habe jetzt auch so ein Smartphone. Mhm. Und ich habe neulich mit ihm gesprochen, habe gesagt, hey, die Smartphone verändert mein Leben dramatisch, weil die Art zu arbeiten und schaust dir an.
Tatsächlich.
Ja. Und ich habe ihm nämlich auch gesagt, Podcast geht aufs iPhone.
Ja, ja, klar.
Das geht. Mach dich mal schlau. Und dann hat er gesagt, ja, da geht er mal bei sich in die Technik.
Ja, er scheint das irgendwie hinzukriegen, weil er schreibt das, hier gleich.
Guck, wie das geht, ja.
Es war am 17., nee, nicht in London. 17. August, 16.39 Uhr Ortszeit. Was meint er jetzt
damit? Ich glaube, er meint den 17. Juli. Den 17. Juli.
17. Juli, ne?
17. Juli. Ja, das war der Fackellauf.
Das weiß er auch schon wieder. Der Mann, der ist so informiert, das ist unglaublich.
Das ist der Hammer, gell?
Ich denke, der sollte hier einfach mal sitzen.
Den brauchen wir ja unbedingt mal.
Vielleicht weiß er auch, ob Herr Möller-Jagd im 100 Meter Endlauf gegen Usain Bolt antreten wird und wer dann gewinnen wird. Da bin ich... Würde mich auch interessieren. Komm, wir wetten.
Ja, wir wetten.
Genau. Ich brauche einen Tapferkeitstoffi.
Nimm doch mal so einen Tapferkeitstoffi.
Herrlich. Ach Gott.
Also ich kann mit dieser ganzen Olympiageschichte ja wenig anfangen, muss ich gestehen.
Ich auch nicht.
Aber es gibt ja Leute, die sitzen da Tag und Nacht dann davor.
Ja, ich zum Beispiel. Oder da komme ich nachher noch zu. Ja, natürlich. Wenn der Zehnkampf ist zum Beispiel, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Wobei, der ist ja glücklicherweise, wir haben keine Zeitverschiebung oder nur eine Stunde.
Eine Stunde,
ist Gott sei Dank ja noch.
Haben wir da Chancen?
Bitte?
Haben wir da Chancen?
Nö, das nicht.
Das nicht.
Also vielleicht irgendwie, das war da unter den Top Ten.
Die Zeit der großen Zehnkämpfer.
Wobei, 8.500 hat er jetzt der beste Deutsche gemacht bei den Europameisterschaften. Er ist Europameister geworden, 8.500. Aber gleichzeitig ist ein neuer Weltrekord über 9.200 Punkte von einem Amerikaner. Ja, also das ist schon mit dem Kaliber. Zum Sport komme ich nachher noch bei meinen Picks.
Im Sportteil.
Im Sportteil, ja genau. Und jetzt der Sport. Mit jetzt Ernst Huberti.
Sport. Jetzt der Sport. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit den Personalien, hätte ich gesagt.
Ja.
Wir haben noch notiert, der Markus Blickbaum.
Ist wieder aufgetaucht.
Komplett
in der Nähe. Habe ich ja echt gedacht, dass der weiter wegwechseln
würde. Ja, Gerüchte halber hieß es ja, er geht nicht mehr zu einem Distributor, sondern landet bei einem Hersteller oder geht zu einem Hersteller. Und wo landet er? Bei Sievert & Kau.
Wahnsinn, oder?
Quasi um die Ecke.
Wahnsinn um die Ecke.
Und da wünschen wir ihm viel Glück und ein gutes und glückliches Händchen auf alle Fälle. Guten Start. Und ist natürlich schön, dass er der Branche da nicht verloren gegangen ist. Den kennt man ja nur auch, ne?
Richtig. Wobei das ist, würde ich mal einschätzen, kein ganz unproblematischer Wechsel, denn Sievert & Kau und Becom sind ja beinahe Nachbarn.
Ja.
Und das Verhältnis Köln-Bergheim ist nicht immer unbedingt entspannt.
Ja, okay.
Um es mal so zu sagen.
Ja.
Um es mal so zu sagen. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken,
emotionslos
dran gehen. Ob wir es hier drinne haben, weil dann könnte man gerade ergänzen, dass während der Markus Blückbaum noch nach Sievert & Kau wechselt, bei der Becom immer mehr API-Manager ehemalige eintreffen.
Ja.
Da haben schon wieder zwei angefangen.
Richtig,
ich glaube, diesmal im Produktmanagement. Also Wahnsinn.
Ja.
Das finde ich ja auch absolut erstaunlich.
Wo wir da gerade oben in der Ecke sind, würde mich mal interessieren, habt ihr irgendetwas gehört, wie es bei Tarox aussieht?
Nee.
Ich traf neulich auf einer Veranstaltung hier in München. Interessanterweise auf einer Veranstaltung der Boston. Das ist so ein Hybrid aus Distributor und Server- und Storage-Hersteller.
Wer?
Die Boston. Auf deren Veranstaltung, auf deren Veranstaltung traf ich Matthias Steinkamp von der Trabox. Mit zwei Kollegen aus der Technik. Die hatten hier so ein Event, da haben die ein ganz interessantes, so einen ARM-basierten Server gezeigt.
Die machen relativ viel im Serverbereich.
Ja.
Und das Produkt war wirklich sehr interessant, deswegen war der wahrscheinlich auch da. Der war auf der Veranstaltung in München, extra um sich das anzuschauen. Was ich ganz spannend finde, weil die Boston und die Tarox machen ja sehr ähnliche Dinge, aber da scheinen die auf jeden Fall enger miteinander zu sprechen. Und er war eigentlich recht guter Dinge.
Tatsächlich.
Der war eigentlich recht gut drauf und berichtete jedenfalls nichts massiv Negatives aus Dortmund.
Also ich frage aus dem Grunde, weil ich habe wieder mal eine Zuschrift bekommen aus dem Dunstkreis von Tarox. Ich denke mal, es war ein Mitarbeiter. Er hat nicht gesagt, wie er heißt. Ich vermute das mal. Diese E-Mail spricht eine andere Sprache als das, was du gesagt hast. Ich habe daraufhin auch noch mal ein bisschen bei Kollegen nachgefragt und auch noch mal nachgelesen, was war los. Die hatten schon berichtet von einem schwierigen Jahresauftakt. Der April muss sehr, sehr schlecht gewesen sein. Auch der Mai war wohl nicht gut. Die haben im letzten Jahr ja noch sehr gute Zahlen gezeigt. Jetzt eine kalte Dusche in diesem Jahr. Und da hat es wohl schon Entlassungen gegeben, nach meinen Informationen. Und es stehen auch noch weitere an, weil einfach die Geschäftszahlen völlig anders sind als geplant.
So massiv schlecht sind?
Scheint so. Scheint so
also, zu die, also was, Stimmung was, du, nicht gut was du quer durch die Branche hörst, ist April grauenhaft, Mai ganz schlimm und dann sagen etliche, ja gut, jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Aber das hörst du ganz
interessanterweise
oft und jetzt, auch aus diesem Server, aus diesem Infrastrukturumfeld.
Genau, jetzt gerade auch das B2B-Geschäft.
Ja, absolut.
Im letzten Jahr war es ja noch wirklich sehr, sehr gut, ganze Jahr über. Da hat ja das Konsumgeschäft stark geschwächelt. Jetzt scheint auch das B2B-Geschäft also da eine Pause einzulegen und das bekommen viele dann schon also durchaus zu spüren, die halt im letzten Jahr dann auch Personal angepasst haben an die gute Auftragslage und Geschäftslage und jetzt plötzlich stehen sie da im kurzen Hemdchen und wissen nicht.
Also was du auch hörst, und das war schon eine ganz interessante Info Ende vergangenen Jahres, dass die Unternehmen versucht haben, mit Gewalt so viel Investitionen wie möglich ins letzte Geschäftsjahr zu nehmen, weil da ist es gut gelaufen, da hatte man das Geld.
Und die Kunden meinst du?
Die Kunden, die Endkunden. Ja. Die Endkunden haben versucht, mit Gewalt das letzte Quartal noch wirklich rumsvoll zu machen und alles anzuschaffen, was geht. Und dann in der Umsetzung der Projekte natürlich in dieses Jahr gerutscht sind, aber da waren zumindest die Investitionen schon mal weg. Und in diesem Jahr sind dann viele mit Umsetzung beschäftigt. Und dann ist es ja auch so, dass nicht wirklich klar ist, ob die positive Stimmung, die wir im Moment generell in der Wirtschaft haben, anhält und wie sich dies wie sich's generell entwickelt. Und was die Lehre aus dem vergangenen Jahr war, meines Erachtens, ist, wir sind zurück in der Saisonalität, die ganz massiv Ende des Jahres einsetzt. Letztes Jahr war insgesamt ein relativ starkes Jahr, aber richtig stark wurde das gerade im Infrastrukturbereich, im B2B, im vierten Quartal. Ende drittes Quartal, dann das vierte Quartal, exorbitant. Ich habe neulich mit einem Infrastrukturanbieter gesprochen und die haben auch gesagt, im letzten Jahr, die Kunden wollten unbedingt noch machen. Und dann war die Frage, was machen wir denn? Und dann, ja klar, reinholen die Aufträge. Und dann bedenkt, dass dann das nächste Jahr schwierig wird. Okay, das ist ein Problem, das haben wir nächstes Jahr. Und insofern ist die Situation nicht so verwunderlich. Die interessante Frage meines Erachtens ist, was passiert ab September?
Das ist richtig.
Was passiert ab September?
Nee, also ich habe da auch nichts Näheres gehört zu Tarox. Allerdings aus dem, nochmal da oben zu bleiben in diesem Dunstkreis, da ist ja noch ein Thema im Moment, wo wir aber mit unseren Recherchen jetzt auch nicht wirklich weiterkommen, das ist ja das Thema Umsatzsteuerkarussell. Da haben ja die Kollegen aus Boeing drüber geschrieben gehabt, da ist ja im Moment auch einiges los. Ne? Also, da gab es ja auch eine Verhaftung
aus dem Distributionsumfeld. Die Geschichten laufen ja schon wirklich eine Ecke länger, das ist seit 4 oder 5 Wochen. Und das betrifft also ganz deutlich das Umfeld COS Devil.
Ja.
Und da hört man auch wirklich seltsamste Aussagen. Also ich habe von einem Händler gehört, er hätte bestellt und dann wäre die Aussage am Telefon gewesen, ja, liefern können wir erstmal nicht, weil da wären ja Untersuchungen im Haus und Ich, wenn ich Sally wäre, würde ich den Leuten das nicht so auf die Nase binden.
Um Gottes Willen.
Und das muss wirklich wild sein. Und ich habe wirklich auch sehr, 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 sehr merkwürdige Geschichten gehört über falsch deklarierte Ware, die im Zoll hängen geblieben ist und. Das waren wirklich sehr krude Geschichten. Das waren Geschichten, die hast du in der Branche vor 15 Jahren gehört.
Ja.
Die hörst du nicht mehr. Eigentlich, ich habe diese, also solche über Zoll und so, habe ich das letzte Mal gehört, Aktion Goldfisch oder als,
ja, das als war diese Geschichten liefen. Genau, so eine mit Telekom war das. Und
oder die Handygeschichten, wo es um Mehrwertsteuerkarusselle ging, wo aber das Geschäftsmodell trockengelegt worden ist, weil da mittlerweile die Steuer überhaupt nicht mehr anfällt.
Mhm.
Also die wird weder erstattet noch das fällt gar nicht mehr an.
Also da bin ich mal sehr gespannt, welche Ausmaße das noch annimmt. Ich meine, das Finanzamt wird dann halt eben, und die Steuerbehörden wollen ihr Geld dann auch gerne mal zurückhaben. Ja, lass es mal irgendwie eine Forderung über einen zweistelligen Millionenbetrag sein, 20 ja, Millionen.
Großmahlzeit.
Und in der Regel hast du ja keinen Aufschub, sondern die musst du zahlen.
Mhm.
Ja, du kannst dagegen klagen und vielleicht kriegst du dann irgendwann ein paar Jahre später auch mal recht. Oder so.
Und dann kriegst du die Kohle zurückerstattet, wenn es sich nicht mehr gibt.
Ja. Du bist nur dann mit deiner Firma nicht mehr am Markt.
Richtig.
Das könnte passieren.
Das ist auch vielen schon passiert.
Ja.
Also als diese letzten Aktionen waren, sind relativ viele pleite gegangen.
Ich frage mich ja, ob man da irgendwie so...
War damals mit drin.
Ich frage mich ja, ob man da
also wirklich... Also der Verdacht lief gegen viele, der waren viele beteiligt.
Gut,
viele wussten es auch.
Ich frage.
Okay, frag mal. Hier, komm, Damian, frag doch mal uns.
Ob man in so ein Karussell, ja, ohne eigenes Zutun verwickelt werden
kann.
Ja,
kann man.
Kann man?
Kann man.
Ja?
Kann man.
Also, dass man gar nicht selber irgendwie eine aktive Rolle übernimmt, sondern eines Tages wacht man morgens auf und stellt fest, oh Scheiße.
Ich glaube, es kommt darauf an, was, wie du Mann definierst. Es gab einen Fall, das ist schon sehr lange her, das war Speichermodulschmuggel aus der Schweiz.
Mhm.
Und dann geschmuggelte Module hier weiterverkauft. Da war involviert drin die Pyramid. Und zwar hatten die Pyramid damals eine Speichertochter, hieß P3. Und der Mensch, der für Speichergeschäft verantwortlich war, der hat da Deals gemacht.
Aha.
Und die Geschäftsführung hat das nicht wirklich überrissen, okay, was der da macht.
Mhm. Ich verstehe.
Und irgendwann stand die Polizei auf dem Hof, hat alles beschlagnahmt und gesagt, Freunde, ihr seid hier die Geschäftsführer und du kommst jetzt mit. Konnte der gar nichts dafür.
Mhm.
Wie das als Unternehmen ist, also es muss wohl möglich sein, weil du weißt nicht, was deine Vorlieferanten tun. Und letztendlich ist es so, die Abgabe haftet so lange an der Ware, bis sie abgeführt ist. Das heißt, wenn du ein Telefon kaufst oder ein Notebook oder sonst was, an dem noch Abgaben haften, die nicht abgeführt worden sind, und man kann das bis zu dir führen, dann bist du eigentlich derjenige, der die gegebenenfalls noch abführen muss.
Also.
Also das kann wohl schon gehen und es geht bis zum Endkunden. Das geht auch über verschiedene Stufen hinweg.
Ah, ja.
Auf der anderen Seite ist es halt sehr schwierig, wenn du was verkaufst, wenn du jemandem was verkaufst, was du gar nicht selber an Lager hast. Das heißt, ich biete dir was an, du verkaufst das an Christian und sagst dann zu mir, musst du mir gar nicht schicken, schickst du Christian direkt. Und Christian ist aber der es mir vorher verkauft hat. Und dann geht es einmal über die Grenze und die Ware steht die ganze Zeit bei mir, ich schicke es überhaupt
nicht
irgendwo.
Aber sind denn da nicht jeweils immer äußerst günstige Einkaufspreise, die Auffälligkeiten, also wo man sagt, da musste jetzt eigentlich hellhörig werden.
Also wenn das
sind Konditionen, die hier angeboten werden, die sind eigentlich nicht marktkonform,
also
oder kennt man so eigentlich nicht im Markt.
Also wenn es sehr billig ist, plus Mehrwertsteuer.
Also mir wurde ja erzählt,
oder minus Mehrwertsteuer, dann
die
ist das schon
auffällig. Offensichtlich auch um Office-Pakete, so wurde uns
zumindest erzählt. Ja, habe ich auch gehört, ja.
Die dann plötzlich 20% unter dem marktüblichen Preisen aufgeklatscht sind sozusagen. Ja. Und da muss, denke ich, jemand, der in dieser Branche tätig ist, der muss einfach sagen, Moment mal, da kann irgendwas nicht stimmen.
Das stinkt einfach.
Ja, zur Not lasse ich da einfach mal die Finger davon.
Das ist schon auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass gerade bei Software der Markt so transparent ist und dann auch in der Vergangenheit immer wieder Microsoft Software, völlig korrekte Software, für einen Schweinepreis in Deutschland unterwegs war, die direkt von Microsoft Irland gekommen ist.
Ja, aber dann frage ich nach.
Und über einen Schritt, was willst du denn machen? Mir hat mal jemand gesagt, Hauptsache es gibt ein Dokument, auf dem ein Name steht.
Das ist es eben. Das ist eben das Gefährliche daran, meiner Meinung nach.
Ne? Und natürlich ist es das. Und das Problem ist, du hast Schwierigkeiten zu unterscheiden. Du weißt nicht, woher es kommt. Wenn ich bei einer Devil ein Stück Software bestelle, der ist offizieller Microsoft-Distributor, gehe ich davon aus, dass es offizielle Ware ist. Mhm. Wenn ich bei meinem Nachbarn ein Stück Software bestelle, und der sagt mir, hey, ich kaufe das in einer offiziellen Distribution, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass das korrekte Ware ist. Oder würde ich davon ausgehen?
Naja, ich kenne die Mechanismen jetzt auch nicht so genau. Für mich wäre das halt nur einer der Parameter, an denen ich festmachen würde, sind Einkaufskonditionen oder Einkaufspreise, die einfach deutlich unter dem liegen, wie man sie ansonsten im Markt einkaufen kann.
Ja, das stimmt schon, das sollte hellhörig machen, aber du kannst es halt nicht ausschließen. Du hast in Deutschland noch immer oder du hast in Europa noch immer einen Graumarkt. Das heißt, wenn irgendein OEM zu viel gekauft hat, dann schiebt der weit unter Kondition in den Markt. Hauptsache, die Ware ist weg.
Das würde ja bedeuten, dass man sich nicht davor schützen kann.
Man kann sich prinzipiell sehr schlecht davor schützen. Ich glaube, du bist oder
der Hersteller wird sagen, kaufen Sie nur aus vertrauenswürdigen Quellen.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, wo die zu kaufen. Ja, und in der Vergangenheit war es so, dass kaum ein Microsoft-Distributor wirklich ausschließlich bei Microsoft gekauft hat. Wenn irgendwo ein Posten angeboten ist, dann ist selten einer, der sagt, komm, das lehne ich hier rundweg ab, bleib mir weg, ich bin hier offizieller Distributor, und weil die dann auch hergehen und sagen, okay, einmal ist es günstig und wenn es ich nehme, dann habe ich das und dann versaut das nicht den Rest vom Markt. Mhm. Also das ist äußerst schwierig. Ich glaube, es ist nicht mehr so wild, wie es in der Vergangenheit war. Deswegen wundert mich das auch, dass die Geschichte jetzt so massiv wiederkommt. Es ist nicht so wild, wie es in der Vergangenheit war. Bei Handys gibt es den Mechanismus überhaupt nicht mehr, gesetzlich geregelt. Und da war ich schon von den
Zocken.
Ich wusste auch nicht, dass Zoll noch so eine Rolle spielt.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob das jetzt wirklich nur so ein Einzelfall ist. Oder ob das jetzt ein Fall ist, der mal wieder hochgekommen ist und im Hintergrund passieren
ganz viele. Läuft das eigentlich die ganze Zeit so?
Ja, ist eigentlich, das wissen wir jetzt nicht.
Und es gibt ja die Mechanismen, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch gibt. Gerade mit dem Osten hast du das Ding, dass anscheinend Zollabgaben auf vollständige Systeme gibt. Also da muss dann Zoll zahlen, relativ viel, aber auf Teile nicht. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, habe 27.000 Notebooks, die schippe ich nach Deutschland, was nagel ich drauf, wenn ich sage, das sind Ersatzteile. Mhm. Wurde ja früher gern gemacht. Und das geht anscheinend immer noch. Mhm. Ist mir gerade neulich ein Fall zugetragen worden. Mhm. Habe ich gedacht, ich höre nicht richtig.
Mhm. Ist schon erstaunlich, ja.
Hätte ich überhaupt nicht.
Also interessanterweise für den aktuellen Fall ist ja zuständig die Staatsanwaltschaft in Augsburg.
Ja.
Interessant.
Das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Augsburger dafür zuständig sind.
Ja, das ist natürlich sehr interessant, warum das so ist.
Den Grund?
Nein, ich kenne den Grund nicht. Ach so. Mhm. Also wir haben aber Kontakt zur Staatsanwaltschaft und sind da im Moment gerade auch am Recherchieren und versuchen da ein paar Informationen mehr ranzukriegen. Das Problem ist bei diesen Staatsanwaltschaften, die sagen dir nichts von sich aus.
Nee, du musst die richtigen Fragen stellen.
Dann hoffen sie, dass er sagt ja oder nein. So. Der Kollege Weiler hat also eine Liste mit 30 Fragen und arbeitet die im Prinzip ab, nennt diese Firma, jene Firma, die Firma, die Firma, die Firma, ja. Und er sagt halt nur nein, 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 ja, nein, 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 ja. Mhm. Ne? Mhm. So, und das ist natürlich ein bisschen mühsam, aber ich denke, dass wir da in absehbarer Zeit doch ein bisschen was dazu liefern kann. Und wenn hier einer von den Hörern noch Informationen für uns hat, nehmen wir die natürlich auch gerne entgegen, um da mal ein bisschen drüber sprechen zu können. Ne?
Ja, aber also mich hat das wirklich verblüfft, wie nach der langen Zeit, die jetzt Ruhe war, diese Themen alle wieder hochkochen.
Wahnsinn. Wenn es immer noch funktioniert, wenn es keinen wirksamen Schutz dafür gibt, wie du sagst,
also ich jetzt, ist ja auch nicht ich verwunderlich. Echt ne? nicht gedacht, aber das ist anscheinend immer noch so.
Die blanke Gier kommt dann halt irgendwann und sagt einer, da kann ich ein Riesengeschäft damit machen, ein riesen Reibach damit machen. Na gut, machen wir noch drei Personalien. Die können wir relativ schnell machen. Zum einen der Stefan Tiefenthal, den viele sicherlich noch von LG kennen. Der war dort lange Jahre im Management tätig ist ja damals im Zuge der ganzen Abwanderung bei LG auch rausgegangen. Nein, ja. der ist vorher schon raus, allerdings aus privaten Gründen heraus. Der wird Country Manager bei, oder ist eigentlich schon in Amt und Würden, bei AOC, MMD-Philips, dieses Konglomerat, und ist dort eben als Country Manager beschäftigt. Die nächste Meldung, die wir haben, ist, dass bei VMware es einen Wechsel gab an der Spitze. Der ehemalige Chef Paul Maritz ist die Karriereleiter hochgefallen, könnte man jetzt was sagen, oder? Stimmt das? Also er ist nach wie vor, ja. Er ist nach wie vor in dem Unternehmen und macht da jetzt irgendwie so mit Strategie, meine ich gelesen zu haben.
Das weiß ich nicht. Das
müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Mhm. Nachfolger ist jedenfalls Pat Gelsinger, spricht man ihn dann wahrscheinlich auch richtig aus.
Moritz wird auch Chefstratege jetzt bei EMC.
Wer wird Stratege?
Der Andreas weiß der, es nee, ich hab das, der, ich habe das vorhin. Maritz, ja? Der Maritz geht zu EMC.
Der geht zu EMC.
Der geht zu EMC als, Moment, ich schaue gerade, ich habe es nämlich eben irgendwo, Chief Strategist bei EMC.
Ja, das Strategie hatte ich eben auch noch irgendwie drin.
Genau, also man tauscht die Zuständigen.
Mhm. Genau.
Die EMC feinden immer HP an und wollen eigentlich eine neue HP werden. Und dann habe ich mal irgendwo gehört, eigentlich machen die das nur, um den Laden dann irgendwann sehr gewinnbringend an HP zu verkaufen. Und das hat wohl noch nie geklappt.
Schauen.
Aber interessant, aber das möchte ich jetzt, also das ist wirklich Rumor von vor
langer Zeit.
Von vor einiger Zeit, aber es ist schon wirklich interessant.
Ja.
Was macht denn der Tucci eigentlich? Ist der im Ruhestand?
Das weiß ich nicht.
Oh nee. Hat sich von seinen Ruhestandsplänen verabschiedet, sehe ich gerade, und kündigt an, mindestens bis Ende 2013 auf seinem Posten zu bleiben.
Naja, das ist jetzt auch nicht mehr so lang.
Noch ein Jährchen länger. Ja, so ganz jung ist er nicht.
Mhm. Vielleicht ist das Häuschen noch nicht abbezahlt.
Hey.
Da muss er noch ein Jahr dran.
Ja. Also was ich mal tun werde, ja? Man hat ja in den Geschäftsberichten, steht da immer, wo die Leute wohnen. Also wo der, zum Beispiel der CEO von EMC, wo der wohnt. Das steht ja im Geschäftsbericht irgendwo drin.
Ja,
steht das drin? Privatadresse, ja.
Also bei einem manchmal stehen die Privatadressen drin und ich glaube, ich werde das mal systematisch verfolgen.
Machst du mal eine schöne Google Map?
Auf Google Street View werde ich mir das alles mal anschauen. Hey,
das ist interessant.
Und da machen wir eine Landkarte. Machen wir mal so eine CEO-Landkarte der IT-Branche.
Das ist eine gute Idee.
Das machen wir mal.
Ja, ja.
Weil ich habe mir
neulich mal angeschaut, wo der, der ehemalige Ingram-Chef.
Spirkel.
Der Greg Spirkel, genau. Ja. Wo der wohnt. Ja, der hat ein schönes Häuschen da.
Nette Umgebung.
Wirklich gibt's gar nichts zu nörgeln mit Pool. Also, mir wäre das Grundstück, also ich fand das Haus in Relation zum Grundstück ein bisschen groß, aber es wird.
Ja, aber es muss nicht so viel Rasen.
Wird auch.
Muss ja so sehen.
Nee, genau. Das stimmt.
Da hat er nicht so viel
Aber Zeit so in dafür. Der Umgebung kann man's wohl aushalten.
Ja. So, dann noch eine letzte Personalie in dem Blog. Wir hatten uns ja damals gefragt, warum der Comstar-Chef Joachim Braune hinwirft sozusagen oder das Unternehmen verlässt. So mehr oder minder Hals über Kopf, also hat auch überhaupt keiner damit gerechnet. Jetzt kennen wir den Grund dafür. Der Joachim Braune ist der neue Aslan-Chef.
Ja.
Und ist jetzt hier in München.
Da war ich auch einigermaßen von den
Socken. Und hat, glaube ich, doch einige
warum?
Überrascht. Ja.
Warum?
Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, warum?
Ich hätte es nicht gedacht. Sie haben den, der neue Aslan-Chef ist, also den Aslan-Chef vorher, der war ja gar nicht so bekannt in der Branche. Und der Joachim Braune ist jemand, der schon sehr, sehr bekannt und sehr exponiert ist, über die Comstore eine Sichtbarkeit hat. Also das ist schon jemand wirklich mit Format. Das ist so, die Nachfolgeregelung vorher war so eine halbscharige und das ist jetzt aber richtig mal ein Pfund. Und wenn der tatsächlich aufgrund des Aslan-Angebots bei Comstore ausgeschieden ist nach der langen Zeit und von einem sehr guten Job, das ist schon, das fand ich echt erstaunlich.
Mhm.
Also da war ich doch wirklich von den Socken.
Ja, aber dem traut man schon einiges zu im, im, im VAD-Bereich. Ne? Der ist da schon kompetent,
also der, der hat ist, dort, ist,
unheimlich lange Erfahrung. Ja, der Erfahrung ist überaus
und kompetent. Und
kennt das sich tut der Cisco, Aslan sicherlich nicht schlecht.
Oder mal ich wollte sagen, jemand,
sehr gut aus.
Also das, ist schon, das zeigt natürlich auch, gut, wie wichtig Aslan für eine Tech Data ist.
Ja.
Dass absolut, die da halt ja, wirklich einen, ja, einen guten Mann da draufsetzen, ja, auf die Position.
Ja.
Und das halte ich auch für eine richtige
und der, Entscheidung. Und der Braun ist, also die Comstore ist ja sehr Cisco-lastig oder sehr, also da ist ja Cisco einer der wichtigsten Hersteller. Und gerade auf diesem, auf dieser Position Cisco hat es ja bei, bei Aslan doch dann ein bisschen Wechsel gegeben. Der, na, sag schnell, der Andreas Bichelmeier, der zurück ja, zu Ingram gegangen ja, ist, der wurde ursprünglich mal als Cisco-Chef bei der Aslan eingestellt. Mhm. Und also die, das, das, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger, ein wichtiges Signal.
Mhm. Zweifelsohne, ja. Dann kommen wir zum Bereich Distribution. Dort hatten sich in der Zwischenzeit auch ein paar interessante Dinge ereignet. Sag mal,
wir haben so lange keinen Channelcast nee, mehr gehabt. Das ist ja erschütternd. Das dürfen wir, dürfen nie wieder so lange Pause
wirklich
machen.
Wirklich schon 6 Wochen mindestens her oder so.
Oh, das würde ich aber auch sagen.
Wir haben jetzt auch nur mehr oder minder aktuelle Sachen halt auch aufgeschrieben.
Es ist doch aber so viel auch passiert. Also ja, das, ja, ist ja schon, das ist ja
schon. Wobei der nächste Punkt, der ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ne?
Avnet
Magirus?
Ja,
Avnet Magirus ist, das war noch in meinem Urlaub, zu Beginn meines Urlaubs oder sowas.
Urlaub? Was ist das denn?
Urlaub.
Keine Ahnung, kenne ich auch nicht.
Ich dachte, du bist selbstständig.
Total.
Du bist doch kein Urlaub.
Total.
Ja, Avnet Magirus, würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Das fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich bin nach wie vor auf meine Headline stolz, mit der ich diesen beabsichtigten Kauf, der ist ja noch nicht vollzogen, überschrieben habe. Ich habe geschrieben, Avnet Magirus, if you can't beat him, eat him. Und das bringt, ihr kennt ja, ne? Dieses ist ja abgewandelt, ne?
Yes.
You
can
yes, beat yes, him, join him. Und so das bringt also meine Bewertung dieses Vorgangs eigentlich so ein bisschen auf den Punkt.
Meinst du wirklich, dass
ja,
es um Beat gegangen hat?
Glaube ich nicht, aber darüber werden wir dann gleich noch drüber sprechen.
Wann gleich?
Nachdem du deine Theorie mal
ausgerollt hast.
Naja, eigentlich ist damit ja schon alles gesagt. Also für mich geht es darum, dass Avnet damit einen Konkurrenten einfach vom Markt genommen hat.
Aber konkurrieren sie wirklich so doll?
Du?
Nein.
Nicht?
Nee. Also ich weiß es.
Konkurrieren
also,
nicht?
Also ich,
die ergänzen sich.
Also ich weiß nicht, könnte ich mir schon vorstellen. Und Avnet, also meine These wäre, nachdem Avnet das meiste von Magirus schon gekauft hat, hat man jetzt auch noch gekauft.
Naja gut, also 350 Millionen oder was sie, ne 240 Millionen, was jetzt Magirus macht, ist kein Kleckerbetrag. Ne? Also
nee, das ist schon richtig, aber die
sie hatten damals die Hardware-Sparte im Wert von 500 Millionen Umsatz.
Die Hardware-Sparte war doch das, was wirklich viel gemacht hat, was das meiste gemacht hat.
500 Millionen.
Und die Neuausrichtung der, Magirus ist ja auch nicht durch die Bank ganz glücklich gelaufen, muss man sagen.
Die hatten danach erstmal Schwierigkeiten, das ist richtig, und mussten, hä? Du guckst so komisch.
Nein, ich höre, ich bin gespannt.
Ja, die haben natürlich dann 2 Jahre danach haben die erstmal wieder sich berappeln müssen. Die haben Verluste geschrieben und das letzte Jahr haben sie aber den Turnaround wieder hingekriegt, haben wieder schwarze Zahlen ausgewiesen, ja, haben ein Wachstum dargestellt. Ja, ja. Und stehen jetzt am Markt wieder ganz gut da, ja, die Magirus.
Ja. Also es hatte mir vor... Ich hatte eine Diskussion mit einem Systemhaus vor, das muss ich gleich mal hier in Christians Richtung schauen. Ich hatte eine Diskussion mit dem Systemhaus über die Magirus. Und das Systemhaus, das ist auch ein Kunde von Magirus, der die recht gut kennt. Mhm. Und er hat gesagt, also richtig wäre ihm die Marktbedeutung und die Lebensberechtigung von der Magirus nicht klar. Zumindest nicht unbedingt in Deutschland.
Also die Kollegin Böckle hat mit Christian Magirus gesprochen zu dem Thema und den einfach mal gefragt,
was sind denn eigentlich... Der sieht das natürlich total anders.
Was sind denn die Gründe? Ich finde, er hat aber eine sehr gute Erklärung geliefert. Ja, jetzt
okay, habe ich nicht gelesen. Erzähl mal.
Und der Christian Magirus hat gesagt, sie sind im Prinzip ein Distributionsunternehmen, das familiengeführt ist. Also es steckt ja die Familie Kuhnheim dahinter, es steckt die Familie Magirus mit drin, ja, und dann noch ein Investor aus Abu Dubai, Dhabi, genau, Dubai. Der Al-Ghanim heißt er, der hat auch 30%.
Und für die, die standen einfach vor der Frage, wie geht es mit der Magirus weiter?
Ja.
Und die haben einfach für sich erkannt, dass die Hersteller immer mehr versuchen, den Distributionskanal zu konsolidieren, beziehungsweise die Zahl der Distributoren, mit denen sie zusammenarbeiten, konsolidieren. Und man eigentlich verstärkt dazu übergeht, gerade von Seiten der großen Hersteller, Distributoren zu nehmen, die mindestens paneuropäisch, im besten Falle global agieren. Mhm. So, und da ist die Magirus an einem Punkt, wo sie gesagt hat, wenn wir da hin wollen, müssen wir noch mal ganz ordentlich investieren.
Ja,
das ist und zwar richtig ordentlich. So, und
ja,
da sagt er halt, das ist in so einer Konstellation als Distributor, wie es wir sind, nicht so einfach zu machen. Also da stößt man schon an die Grenzen,
ja,
weil das halt alles zum Großteil privat gehalten wird und das ist dann alles wirklich nicht so einfach, diese Investitionen auch zu bekommen, also auch das alles finanziell zu stemmen.
Ja, ja.
Und man hat sich dann eben in Absprache mit allen darauf verständigt, dass man gesagt hat, es sei besser, die Magirus bei einem Distributor unterschlupfen zu lassen, sozusagen wie eine Avnet, um das eben zu gewährleisten, dass es dort auch weitergeht.
Ja, also diese Motivation von Seiten Magirus kann ich absolut nachvollziehen, hatte ich damals in meinem Kommentar auch ähnlich beschrieben. Mhm. Aber der Wille oder die Absicht, sich kaufen zu lassen, bedeutet ja noch lange nicht, dass du jemanden hast, der dich dann auch kauft. Also ja, das sind ja zwei, der muss ja auch seine eigene Motivation haben, dich zu übernehmen.
Ja, ja.
Und
also die Kollegin sagt jedenfalls,
sie hat nicht gehört,
dass das Produktportfolio oder das, was sie dort an Bord haben, eine sehr, sehr gute Ergänzung ist für die Avnet. Also die sind, gibt ganz wenig Überschneidungen.
Ja,
sie profitieren insbesondere davon, dass Magirus
da
einige sehr interessante Distributionsverträge hat, die eine Avnet nicht hat, die man da jetzt eben mit einbringen kann. Und von daher, also der Christian Magirus hat gesagt, das war genau der richtige Zeitpunkt jetzt, also jetzt zu machen.
Das
und die Avnet kauft doch schon seit Jahren auch kleinere Spezialdistributoren ein. Da gibt's eine ganze Menge Beispiele.
Ja. Und in dem Zusammenhang, und das ist vielleicht ganz, ganz interessant, hat er eben auch noch gesagt, er sieht das auch für einige andere Distributoren noch
glaube ich auch.
Anstehen. Und er sagt, da wird's auch noch weitere Übernahmen
Konsolidierung
geben.
Konsolidierung wird weitergehen, ganz massiv.
Solche Unternehmen wie er, die also wo ein starker familiärer Charakter dahinter ist oder eine Privatperson letztlich auch irgendwo dahinter steht, die kommen einfach an ihre Grenzen. Er sagt, es wird sehr wohl Spezialisten weitergeben. Nehmen wir eine ADN beispielsweise, da ist ja auch der Hermann Ramacher sehr stark drin involviert. Der ist spezialisiert, der ist ganz starker Citrix-Partner. Der wird da sicherlich weiter auch gute Geschäfte haben, aber wenn du auf europäischer oder global kannst du da einfach keine Dinge reißen. Und da sagt er, da gibt's noch, er hat etliche Unternehmen jetzt genannt, ich führe sie jetzt hier nicht auf, aber etliche Distributionsunternehmen, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Noch
können wir uns ja selber auch überlegen.
Aber ich würde das unterschreiben, das ist so.
Und sagt halt, da wird noch einiges passieren
in nächster Zeit. Interessant in dem Zusammenhang fand ich hatte da mit ein paar Leuten telefoniert und einer hatte mir gesagt, dass er nicht so sehr überrascht war, dass Magirus gekauft wurde, sondern dass sie von Avnet gekauft wurden. Er hätte nämlich ein ganz anderes Unternehmen auf seiner Käuferliste. Actebis. Also Actebis.
Um die Value-Add-Linie zu stärken.
Ja, genau.
Um die Value-Add-Linie zu stärken und wegen der beiden Verträge. Und wegen der beiden Verträge, wegen VMware und EMC.
Naja,
und VMware ist ein Vertrag, den der also Actebis absolut fehlt.
Aber wenn Dröge natürlich sagt, ich will nach einem Jahr eh wieder rausgehen oder in einem Jahr wieder rausgehen, also in dem Zusammenhang, wenn man es vielleicht sieht,
sagt man, aber haben sie ja auch nicht.
Ja, auf der anderen Seite kauft also Actebis auch zu. Die haben gerade in der Schweiz ein MTS-Haus gekauft. Das war auch so vor 3 oder 4 Wochen.
Mhm.
Oder vielleicht mag es vor 5 Wochen gewesen sein. Also ein MPS-System aus, die verstärken sich schon weiter. Also so abwegig ist das gar nicht.
Mhm.
Und ob der Dröge so schnell da rauskommt, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass man eine also Actebis, wie auch immer die dann aufgestellt ist, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre oder sowas loszubringen oder irgendwie weiterzuverkaufen. Ich halte das für unrealistisch.
Also wenn dann wird das...
Ich halte das nicht wirklich für realistisch.
Ich halte es auch nicht.
Wer soll das kaufen?
Ja, in der Vergangenheit schon.
Außer einer von den beiden ganz Großen.
Ja. Wenn, dann wird es eine Elefantenhochzeit.
Aber da müsste man sich dann jetzt diesen ganzen Akt nicht antun.
Doch.
Würde ich mal sagen.
Ja, was heißt den ganzen Akt? Ja, gut.
Das, ich glaube, das würde auch anders funktionieren. Da müssten wir halt hingehen und sagen, pass mal auf, Freunde, Zock und Pock.
Zock und Pock.
und dann würden die sich schon anstrengen, dass das klappt. Aber das, also ich sehe das nicht.
Also nee, ich sehe das auch nicht. Wenn es zu einer Elefantenhochzeit kommt, dann wäre es nach meinem Dafürhalten, würde man dann die Alsaac Tebis vermutlich filetieren. Also man würde die Teile, die tatsächlich interessant sind, so aus dem Servicegeschäft, Kunden natürlich, Lagerstätten unter Umständen, was weiß ich, sowas würde man wahrscheinlich rausziehen.
Du meinst, aber dann würde sowas Ähnliches passieren, wie damals bei C2000 passiert ist und Makrotron zuerst kauft der eine den anderen, ja, dann tauschen sie die Beteiligung so und irgendwann kommt was total.
Völlig irre.
Das war ja das komplett wirr. Ja, das, ja, war ja, das, ja, war ja, ja, das war ja total schräg.
Ja.
Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also ich halte so einen Weiterverkauf von einem Unternehmen dieser Größenordnung in einem Markt, der so aussieht, wie er im Moment aussieht, für hochgradig problematisch.
Ja, also wie gesagt, die Exit-Strategie bei Dröge kennen wir nicht. Also
für Sie selber haben ja gesagt, Sie sind an einem langfristigen Engagement.
Und Dröge verkauft nicht alles, es ist nicht alles schnell weiter.
Nee, das machen sie nicht.
Also so, die sind nicht Leute, die irgendwo reingehen und ganz schnell Kasse machen, um jeden Preis zu sitzen.
Aber ich denke auch, dass man bei Dröge sehr wohl eine bestimmte Erwartung an die Rendite hat.
Ja, natürlich.
Und ich glaube,
deutlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man bei Dröge sich dessen so wirklich bewusst war, wie dieser Distributionsmarkt funktioniert und was da für Margen sind, die man erzielen kann und für Renditen sind. Und die sind jetzt verglichen mit den Engagements, wo der sonst drin ist, also der ist ja viel in der Pharmaindustrie und Pharmaunternehmen beispielsweise als Investor tätig. Ich glaube, ist da eine ganz andere Hausnummer.
Ja, so, aber ich denke schon, dass die sich ihre Beteiligung sehr genau anschauen. Ja,
Aktivis war einfach ein Schnäppchen,
was da das Ding ist. Und das war ja aus der Not heraus, die anderen mussten das ja, die Arkes, der hätte das ja das Kreuz gebrochen.
Ja.
Ja, ja,
auf jeden Fall Aktivis günstig zu haben.
Das muss irgendwie weiter.
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also da haben wir einfach.
Wobei ich über die Übernahme wirklich überrascht war damals.
Ja, ja, hat viele überrascht, natürlich. Das ist schon wahr. Ich meine, die Absicht kann auch sein, dass man sagt, man hat das Unternehmen im Prinzip günstig bekommen, ja, und kann es jetzt vielleicht ein Stück weit teurer verkaufen und macht dadurch seinen
Schnitt. Und eins ist ja klar, Profitabilität steht ja in jeder Äußerung, in jeder Pressemitteilung, steht ja überall
immer
drin.
Ja, das ist
und auf der anderen Seite aber, wenn du dir anschaust, wie die Distribution arbeitet, ist das ein absolut wesentlicher Punkt.
Mhm.
Das ist ein absolut wesentlicher Punkt. Mhm. Weil die Profitabilität der Situation der Distribution ist, das ist doch in keinster Weise irgendwie befriedigend für jemanden, der da investiert.
Nein, natürlich.
Ich meine, hallo,
deswegen
legt doch ein Sparbuch an.
Ja, natürlich. Ich meine, deswegen hast du ja diese Investitionen und in diesen Servicebereich und versuchst jetzt gerade in diesem Value-Add-Bereich Dinge aufzuziehen, ja, weil du halt schon versuchst, da bessere Margen zu fahren. Also das ist ja nicht weiter verwunderlich. Das stimmt. Ach, da haben wir ja die Karussellgeschäfte aufgeschrieben.
Ja, die hatte ich nochmal aufgeschrieben.
Ah, okay. Haben wir jetzt hier ein bisschen vorgezogen.
Nee, macht ja gar nichts.
Okay.
Besprochen ist besprochen.
Vielleicht noch ganz was Interessantes, was ein Kollege aus der Redaktion, der Ronald Wilczek, mitgebracht hat aus London. Der war dort eingeladen bei Aero ECS. Die haben dort vorgestellt, wie Sie sich das Thema Cloud-Aggregation vorstellen. Cloud-Aggregation ist ja so ein Wort, was eigentlich aus der Distribution kommt. Ja? Immer wenn man die Distributoren fragen, was ist eigentlich euer Job noch in diesem ganzen Cloud-Computing, sagen die immer, ja, wir machen zwei Dinge. Wir machen Market-Enabling, ja, und wir machen Aggregation. Mhm. Dann denkst du immer, aha, okay, gut. Und wo sieht man das so bei euch? Da siehst du eigentlich nichts. Also alle reden nur darüber. Und die Aero ECS, die hat in London jetzt ihre Idee, nicht nur ihre Umsetzung, ihre konkrete Umsetzung vorgestellt zu dem Thema. Die haben ein Portal geschaffen, das white gebrandet ist und den Kunden von der Aero ECS zur Verfügung steht, also den Händlern und Systemhäuser vor allen Dingen, die einsetzen können. Und das ist ein Portal, das du als Systemhaus deinen Kunden anbieten kannst, wo die sich Cloud-Computing-Dienste einfach klicken können. Die Aero ECS übernimmt